Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Evangelium Jesu Christi. Nach meinem Empfinden geht es vor allem in dem Evangelium um 2 unterschiedliche Spiritualitäten, um wirklich 2 ganz verschiedene Bewegungen. Die eine, die nenne ich mal eine hinaufsteigende Spiritualität. Es ist die Spiritualität, die sozusagen ihre Energie aus unserer Gottessehnsucht zieht. Die Sehnsucht, Gott zu erfahren. Die Sehnsucht nach einem Gipfelerlebnis. Die Sehnsucht, endlich dieser Erdenenge der Gefangenschaft im Leib, in Beziehungen manchmal, in diesem Alltagskram, darin, dass hier alles eigentlich immer nur im Fragment da ist, dass nichts wirklich zu halten ist, keine Freude, kein Friede, keine Liebe. Alles flammt mal auf und auch das nur oft sehr verhalten. Es flämmelt auf, könnte man sagen. Und ein bisschen später ist es wieder weg. und wir selber begrenzt, voll mit Alltagsmüll und dagegen ein Gipfelerlebnis. Gott zeigt sich, ja, wie er ist vielleicht nicht, aber enthebt uns dieser Erdenenge und dieser Erdenfesselung und dieser Erdenalltäglichkeit. Und wir stoßen durch zu dem und kriegen eine Ahnung von dem, was wahres Leben ist, wozu hin wir wirklich geschaffen sind und. Dazu muss man auf einen Berg steigen, abseits, wie es hier heißt. Es kommen auch nicht alle mit, es sind nur einige, die mitgenommen werden. Man kann so ein Erlebnis auch nicht wirklich herstellen, mit Drogen vielleicht, aber es ist nicht ganz dasselbe, als wenn es einem halt widerfährt. Und es ist einfach, sowas zu erfahren, eine tiefe Sehnsucht von vielen Menschen. Ich glaube auch von vielen, die hierher kommen oder an ähnliche Orte, die sich so eine überwältigende Trosterfahrung versprechen, eine Verklärung, wie hier dieses Schauspiel, wo das Gesicht Jesu hell wird wie die Sonne, die Kleider strahlen, himmlische dazukommen und sich mit ihm unterreden, die Lichtwolke, sowas. Und ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, dass ich ganz, ganz lange genau sowas immer gesucht habe. Also ich bin in den Orden eingetreten, weil ich irgend so eine Erfahrung gemacht habe, die Wegweisung für mich enthielt, und da schien mir ein Weg zu liegen, aber natürlich auch die Erwartung genährt hat, den Gipfel, den stecke ich dann in die Tasche und dann habe ich ihn schon mal für alle Fälle. Und es hat mich ganz lange begleitet, immer wieder habe ich danach gesucht und mich danach gesehnt. Das letzte Mal, oder ja, das letzte Mal muss man aufpassen, aber mir ist noch gut in Erinnerung, das war vor 8 Jahren, da habe ich in Indien bei den Buddhisten lange meditiert, also viele Wochen, hart. Und da gab es eine Phase, da bin ich zur Meditation und dachte, jetzt, ich stehe vor dem Durchbruch. Die Erleuchtung, was lacht ihr denn? Die Erleuchtung, jetzt kommt sie. Da waren Schmerzen, Langeweile und ein unbändiger Wunsch, endlich wegzugehen, von meinem Meditationsort aufzuhören. So habe ich Wochen zugebracht. Die Erleuchtung kam nicht, das habt ihr schon gemerkt. Es kam was anderes, ein Zweifel daran, ob es das überhaupt ist, und so eine ganz vorsichtige Ahnung, dass ich irgendwie die Rahmenbedingungen meines Lebens etwas aufgehellt haben könnten, um es mal vorsichtig zu formulieren. In der Tat, die so toll diese Verwandlungsgeschichte ist, und auch wenn es immer eine Sehnsucht danach in uns geben wird, sie hat auch ein paar irgendwie, naja, da irgendwas stimmt auch wieder nicht so ganz bei der ganzen Geschichte. Es ist erstmal tatsächlich fast wie ein Schauspiel, ein ergreifendes Schauspiel, das die Zuschauer, Petrus, Johannes und Jakobus, in ihren Bann zieht, aber zwischen dem Geschehen auf der Bühne und den Dreien ist erstmal eine Kluft. Die werden da verwandelt, Jesus unterhält sich mit Mose und Elia, Petrus redet ihn dann mal an, Herr, mit den Hütten, wenn du willst, dann mache ich hier drei Hütten. Es kommt zu keiner Antwort von Jesus auf diese Frage, also der Kontaktversuch wird vereitelt, in dem Fall auf jeden Fall schon mal von der Stimme aus, von der Wolke und der Stimme aus der Wolke. Und dann fallen sie auf ihr Angesicht und haben Angst. Und dieses Fallen auf das Angesicht, vorher schon das Reden von den Hütten, auch der Kommentator tut sich schwer, da irgendwie einen vernünftigen Sinn rauszulesen. Er schreibt, der Gedanke, dass die Himmlischen in drei Hütten wohnen, die wir ihnen bauen auf den Berggipfeln. Das ist, den kann man schlicht nicht denken. Aber sowas machen, versuchen wir. Wir wollen das Himmlische irgendwie in unseren Rahmen, in unser Gebäude kriegen, damit wir es begreifen können und, also zumindest ich wollte das, möglichst konservieren können und dann gelegentlich, wenn das Leben nicht so verläuft, wie man es gerne hätte, die Konserve mal aufmachen und ein bisschen zufüttern daraus, damit man es besser aushält, was ist. Ja, und dann fallen sie auf ihr Angesicht. Da ist Schluss mit Begegnen. Das Angesicht von Menschen ist für Begegnung. Wir gucken ihnen dann ins Angesicht. Das Angesicht ist das, die Augen, der Spiegel der Seele. Das Angesicht ist das, wo sich in unserem Leib unser Innerstes am deutlichsten ausdrückt. Und wenn das jetzt, wenn man da drauf fällt, dann ist es natürlich für die Begegnung weg, aber vielleicht ist auch sozusagen das Innere, hat man sich selber verloren. Und in der Tat, wenn eine Erfahrung übermächtigt, überwältigt, da hat man sich mindestens ein Stück verloren. Das kann man nicht in sein Leben integrieren. Und schließlich die Stimme, die aus der Wolke kommt, hört. Danach ist sowieso alles fertig auf dem Berg. Das Hören ist was ganz anderes als das Konservieren, als das Bewahren wollen. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und darum glaube ich, jetzt kommt dann der Abstieg, wenn Jesus allein ist, gibt es sowas wie Begegnung. Er rührt sie an, spricht sie an und sie unterhalten sich beim Runtergehen. Der Abstieg, man kann ja nicht ewig auf dem Gipfel bleiben, das weiß jeder Bergsteiger, das wird langsam ungemütlich. Also man muss runter und dieses Runtergehen, da kommt mir auch als mehr vor, als sozusagen runtergehen, damit man wieder hochsteigen kann. Es geht, das ist mein Verständnis, um eine ganz andere Spiritualität, um eine hinabsteigende Spiritualität. Deren Ziel ist nimmer so sehr das Gipfelerlebnis oben, sondern ist eine Verwandlung unten. Oben werden ja in Wahrheit die Jünger gar nicht verwandelt. Ihr selbst ist weg. Da ist nichts hinein zu integrieren, das kann man nicht integrieren. Verwandlung von uns muss anders gehen. Und sie geht über das Hören. Hören, so verstehe ich Hören. Hören ist Hören auf das Wort Gottes, aber doch nicht nur. Hören ist Hören, Wahrnehmen der Wirklichkeit. Die hat natürlich eine Komplexität und Überfülle, die wir überhaupt gar nicht wahrnehmen können. Aber sie hinterlässt sozusagen in unserem Innern einen Abdruck, nämlich ganz einfach bei dem, wo ich merke, ah, da betrifft mich was, da interessiert mich was, da wirkt Wirklichkeit auf mich so, dass sie etwas auslöst bei mir. Interesse, Gefühle, egal welcher Art. Irgendwas wird in mir reagiert auf Wirklichkeit, die eben wirkt. Und das ist der Beginn des Hörens. Das ist es, worauf Aufmerksamkeit zu richten ist. Auf diese Fußspur sozusagen der Wirklichkeit, in der ja letztendlich Gott, der Schöpfer, wirkt. Diese Fußspur der Wirklichkeit auf mich, auf mein Inneres. Es geht also erstmal überhaupt darum, den Blick oder sich zu lösen, aus der ein Stück zumindest zu lösen oder immer wieder ein Stück zu lösen, aus der Verstricktheit in das Alltagsgeschäft und ins Kaufen und ins Verkaufen und das noch und jenes und Shoppen und Bücher und ich möchte gerne und der Wunsch und jener Wunsch. Es geht darum, sich als erstes mal ein Stück zumindest daraus zu lösen, um merken zu können, was ist denn überhaupt mit mir? Was ist denn der Fußabdruck der Wirklichkeit in meinem Leben, in meinem Herzen? Was sind denn die Spuren? Das zweite ist, die zulassen zu können. Denn ein Großteil der Veranstaltung nach draußen unternehmen wir, um unsere eigene Wirklichkeit nicht erleben zu müssen, die oft in Langeweile, Unzufriedenheit, Trauer, Unerfülltheit, zu diesem Alltagstrott, in Unruhe und Misserfolg und so weiter besteht. Stattdessen haben wir immer wieder, unser Wünschen steht nie still und wir jagen danach, es zu erfüllen und suchen dann irgendwas, was man denkt, ah ja, das könnte es jetzt sein, was die eigene Leere, ja, das die eigene, es fehlt uns immer was, ja, in der Tat, es fehlt uns was. weil, wie Augustinus sagt, unser Herz unruhig ist, bis es ruht in Gott. Wenn es aber nicht in Gott ruht, dann haben wir die Unruhe und erleben, dass uns was fehlt. Und dafür haben wir eine ganze Warenwelt und alle möglichen Vergnügungen erfunden, um das kompensieren zu können. Nach der Kompensation ist vor der Kompensation, das beschreibt Schopenhauer ganz schön, kaum hat man sich seinen Wunsch erfüllt, dann tritt Sättigung ein und Müdigkeit, und danach, nach der Müdigkeit, fängt man schon wieder an rumzugucken, was man jetzt als nächstes machen und brauchen könnte. Nach der Befriedigung ist vor der Befriedigung. Ja, um das eigene sich nicht spüren zu müssen. Also dieses Zulassen ist offensichtlich so einfach nicht. Und auch das Zulassen ist noch nicht das Letzte, sondern das Verweilen bei dem, was ich merke von meiner Wirklichkeit. Und in diesem Verweilen werde ich zum Beispiel feststellen, dass das Leben anders ist, dass ich anders bin, als ich mir vorgestellt habe. Werden sich manche meiner Vorstellungen als Illusionen erweisen. Ich werde manches an Vorstellungen, an hochgehaltenen Moralvorschriften einfach lassen müssen, weil es gar nicht geht. Es ist überhaupt nicht lebbar, zumindest nicht jetzt hier von mir. Ich werde lassen müssen, sterben. Das ist eine Form von Sterben. Und in diesem Prozess findet auch eine Läuterung statt. Es ist ein konflikthafter Prozess, der mich läutert. Ja, es ist ein Hinabsteigen. Hören führt ins Hinabsteigen. Ich muss was an mich heranlassen, das mich unter Umständen in Konflikte stürzt, in Spannung bringt und diese Spannung mit dieser Spannung leben und im Idealfall sie durchleben. Delp spricht in einem Kassiba, das er schreibt, als seine Gefährten aus dem Kreisauer Kreis hingerichtet werden, davon, dass ihm eins so klar geworden ist wie nie zuvor, nämlich, dass die Wirklichkeit, die Welt gottesvoll ist. Dass wir aber in der Oberfläche, in den guten und bösen Stunden hängen bleiben, an ihrer Oberfläche sozusagen. Wir erleben sie nicht durch, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Gute und für das Elend. Auch das Elend kommt letztlich aus Gott hervor. Wenn wir sozusagen diesen Punkt, Delp sagt Brunnenpunkt, erreichen, dann geschieht auch mit uns eine Verwandlung. An der Stelle, wo man eben auf Gott trifft, geschieht Gottes Erkenntnis. Es geschieht aber auch eine Selbsterkenntnis in Form einer Integration. Es wird etwas in diesem hinabsteigenden Weg ins eigene Leben integriert, das vorher so nicht leben konnte, so nicht da sein konnte. Es ist ein Zuwachs an Identität, an Selbersein. Man wird zu dem Menschen, als den Gott uns geschaffen und gewollt hat. Wir kommen zu unserem wahren Selbst und wir erkennen seinen Willen, unsere Aufgabe, den nächsten Schritt, was wir zu tun haben, wie wir was anzupacken haben, wie wir uns positionieren, was wir machen und was wir lassen. Und das nicht als eine Vorschrift von außen, sondern als etwas, wo wir merken, da bin ich, endlich ich selbst. Das ist die Verwandlung unten, die Verwandlung am Kreuz in die Auferstehung hinein. Und die geschieht eben unten. Aber auch dafür gibt es Leute, die es merken. Es ist der Hauptmann, der vor dem Gekreuzigten steht und bekennt, das ist Gottes Sohn. Das ist unsere Verwandlung. Da wird unser Leben transformiert, sozusagen in das Leben Jesu hinein. Der Ashram hat angefangen auf einem Berg, in der Hütte. Die wurde dann zu klein, aber wir haben auch gemerkt, das stimmt nicht da oben. Wir müssen runter in den Alltag. Da geht's um das Durchleben, um das Erleben und Durchleben dessen, was der Alltag in uns an Spuren hinterlässt. Um verwandelt zu werden in Kinder Gottes.